Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, jetzt starten wir in das Thema heute und ich starte mit einem kleinen Filmchen. Es ist eine Art Rätsel, dieses Filmchen. Also seht es mal als Rätsel, schaut an und schaut mal genau hin und versucht mal rauszufinden, was die Pointe dieses kleinen Clips ist. In einem zugegeben entfernten Sinne hat es mit dem Thema heute zu tun, sogar auf eine doppelte Weise. Okay, bestimmt irgendein Videokunstprojekt oder so von irgendeiner Uni, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich mit dem Clip sagen will, ich beschreibe heute ja zwei Zugangssorten zu Gott. Und ich finde wichtig, dass ihr diese beiden sehr unterschiedlichen Punkte, diese unterschiedlichen Zugänge, seht wie zwei Brüder. Ja, die sind unterschiedlich, aber die gehören zusammen, die sollte man auch nicht trennen, diese beiden. Obwohl ich sie heute so künstlich ein bisschen auseinanderschiebe, um sie beide zu beschreiben. Wahrscheinlich findet ihr beide Zugangssorten in euch selbst sogar. Und die Pointe des Clips ist ja, dass der eine Bruder diesen Tick hat, alles an- und auszuschalten, so on-off. Darum geht's heute schon ein bisschen, aktiv und passiv, an und aus, on und off. Und zwar auf die Art und Weise, im Blick auf die Art und Weise, wie Menschen Gott suchen, finden und in ihrem Leben erleben. So, Nummer eins, den kann man eigentlich gar nicht so unzutreffend sogar benennen. Man könnte sagen, das ist der Aktivist. Der Aktive ist der Aktivist. Das ist der Mann oder die Frau oder die Seite in dir, die sich dann Gott am nächsten fühlt, wenn sie handelt. Wenn sie handelt. Und die Bibel quillt über von denen. Ich habe gedacht, ich nenne euch jetzt mal einfach ein paar Beispiele. Also die teasere ich nur so kurz an. Diese Aktivisten in der Bibel. Also der erste, der mir da sofort einfallen muss, ich überhaupt nicht blättern, ist Elia. Ein wilder Typ, alttestamentlicher Prophet zu einer Zeit, als der König des Landes mit dem Gott Israels nichts mehr im Hut hat. Und diesen König macht er sich zum erbitterten Feind und fordert ihn sozusagen zu so einer Art Kräftemessen heraus. Deine Götter, König, gegen mein Gott. Und er riskiert dabei unheimlich viel. Und eine Sache, die er riskiert, er behauptet, obwohl schon seit Jahren Dürre, es werde bald regnen. Dann gibt's da so eine Szene, da sitzt er auf so einem Hügel, hat seinen Diener da so Richtung Meer geschickt und hat gesagt, guck mal nach, ob du den Regen schon kommen siehst. Der kommt zurück, sagt, nee, alles blauer Himmel, dann geh nochmal hin, guck nach. Hin und her, 7 Mal, bis dann der Diener zurückkommt und sagt, ja, also ganz am Horizont sehe ich eine kleine Wolke. Und dann sagt er sofort, okay, wir gehen zum König und sagen ihm, er soll sofort nach Hause fahren, wenn er nicht prattelnass werden will. So, und dieser Abschnitt schließt dann damit, dass sich der Himmel verfinsterte, der Wind trieb schwarze Wolken heran und ein heftiger Regen ging nieder. Elia wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs, das ist der König, her bis nach Jezreel. Also Elia ist der Typ, der alles auf eine Karte setzt und dann vor lauter Adrenalin noch Energie hat, einen Marathon vor dem König nach Hause zu rennen. Ich weiß nicht, wie weit Jezreel da entfernt ist. Hätte ich recherchieren können, hatte ich keine Zeit. Jedenfalls weit. So. Also aktiv, das ist ein Typ, Elia, aktiv. Oder Amos, der erste Prophet, dessen Worte verschriftet worden sind. Es gibt ein Buch, das so heißt, Amos in der Bibel. Der tritt auf gegen soziale Ungerechtigkeit in seinem Land und er tut das sehr laut und sehr provokant und sehr ungehobelt. Er nennt die Oberschicht Verbrecher, alle Verbrecher. Und die dekadenten Frauen der Oberschicht, der mächtigen Männer, nennt er fette Kühe. Fette Kühe. Er kündigt Gottes Gericht an, weil sich wenige auf Kosten des Restes der Bevölkerung bereichern. Und das prangert er mit harten Worten an. Und er gerät natürlich in Konflikt, vor allen Dingen mit einem Priester, dem obersten Priester, so der Sidekick vom König damals, der sagt ihm auch, hey, verschwinde, da wo du hergekommen bist, mach da dein Prophetending, aber nicht hier bei uns, was er natürlich nicht tut. Amos ist der Typ, der sagt, ich kann nicht anders, ich muss das sagen. Also die Ungerechtigkeit, die ich sehe und die Stimme Gottes, die ich höre, er sagte ihm sogar, ich bin gar kein Prophet, das ist gar nicht mein Beruf, ich muss das tun. Eigentlich bin ich Bauer, aber so. Also der Aktivist. Noch eine Frau. Eine der ältesten Texte der Bibel, also ich bin jetzt immer noch im Alten Testament, ne, ist ein Lied über eine siegreiche Schlacht. Und darin wird eine gewisse Deborah besungen, deren Mut und Rat die Streitkräfte dieses kleinen Landes überhaupt, wie soll man sagen, aufgrund ihres Mutes und ihres Rates haben die es überhaupt gewagt, gegen ihre Unterdrücker ins Feld zu ziehen. So. Und in diesem Lied heißt es in einer Zeile: Die Felder wagte niemand zu bestellen, wie ausgestorben waren alle Dörfer, bis endlich du, Deborah, dich erhobst und handeltest, du Mutter Israels. Da wird eine Frau Mutter Israels genannt. Nicht schlecht. Eine Aktivistin, die glaubte, man kann hier nicht länger zugucken. Jetzt nehmen wir noch zwei aus dem Neuen Testament, um das ein bisschen abzurunden. Der Aktivist im Neuen Testament ist schlechthin Petrus. Manchmal frage ich mich, ob man, wenn man ihn kennenlernen würde, er eigentlich wirklich so ist wie unser Bild von ihm. Aber na gut, es gibt halt so ein paar dieser Geschichten. Petrus ist der Mann, der übers Wasser laufen wollte, weil er Jesus das gerade tun sah. Man kann sich ja fragen, warum um alles in der Welt? Also das dient ja keinem, außer, ja, er möchte am eigenen Leib erleben diese Kraft Gottes. So, und deswegen sagt er, sag mir, ich soll aussteigen, ich mache es. Der Aktivist. Petrus ist der Mann, der verspricht Jesus, wenn es hart auf hart kommt, ich halte zu dir. Und wenn es Gefängnis und Tod bedeutet, überschätzt er sich maßlos, aber das ist der Aktivist. An einer Stelle fragt er mal, fragt er Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Das ist eine Frage des Aktivisten. Der lässt alles stehen und liegen, aber er will schon wissen, warum. Also das er tut das nicht einfach so, sondern weil es einem höheren Ziel dient. Etwas, was ihn antreibt. So, und ein letzter Aktivist. Natürlich Jesus. Ich habe euch mal ein Jesusbild mitgebracht. Dieser Jesus hier ist einer der Jesusdarsteller in den Passionsfestspielen in Oberammergau anscheinend, oder mal gewesen. Da gibt's einen Fotografen, der fotografiert diese ganzen Jesusdarsteller. Ich fand das irgendwie witzig, der erinnert irgendwie an so eine Asterix-Figur. Also dieses Jesusbild hier. Also Jesus ist der Typ, das ist ja der Typ, dessen schlechtes Vorbild sozusagen Petrus veranlasst, aus dem Boot zu steigen. Ne? Also das ist der Typ, der bei Open-Air-Veranstaltungen die Idee hat, ey, lass uns die mal alle satt machen hier. Was haben wir? Picknick? Schaffen wir. So. Der zu den Eltern eines toten Mädchens sagt, wenn man sich das mal überlegt, die ist gerade gestorben, die weint und er sagt, nee, die schläft. Ich hol die runter. Ich gehe mal kurz hoch und hol die zum Essen runter. Jesus von Nazareth erlebt wie die anderen sich in der Nähe Gottes, wenn er handelt. Und er sagt es so. Der Sohn, also er, tut nichts von sich aus, sondern nur, was er seinen Vater, also Gott, tun sieht. Also, wenn ich handle, dann handle ich zusammen mit Gott, der Aktivist. Er erlebt sich in der Nähe Gottes, wenn er handelt, wenn er die Stimme erhebt, wenn er mit Händen arbeitet. Du kannst mal überlegen, ob du vielleicht in diese Richtung tendierst, wenn du was tust, wenn du dein Geld gibst, wenn du bei einer Demo mitmarschierst, wenn du Leserbriefe schreibst oder Vorlesungen hältst. Man kann auch mit dem Gehirn aktiv sein oder ein Krankenhaus baust oder wie auch immer. Also ich habe den Eindruck, wir hatten vorher gerade so jemanden hier vorne stehen, der sagt, es muss was getan werden. Und darin erlebe ich mich in der Nähe Gottes, der auch sagt, es muss was getan werden. Wenn er seine Kraft einsetzt, das, was er an Begabung hat, für das, was er erkannt hat, von dem er glaubt, das ist gut, dann fühlt er sich Gott nah. Angetrieben wird er von einem Missstand, den er sieht, der ihn nicht mehr ruhig schlafen lässt. Jemand muss was tun. Oder angetrieben wird er von der unerschütterlichen Hoffnung, dass sich was verändern kann, egal wie es aussieht. Man kann das christlich sagen, dass das Reich Gottes kommt. Ja? Angetrieben wird er davon, dass er glaubt, Gott handelt. Gott hilft mir. Der lässt mich hier nicht allein. Wenn die Aktivisten ihren Glauben beschreiben, dann kommen oft solche Worte vor. Ich sage euch mal so ein paar Schlagworte, die oft nehmen, um ihren Glauben zu beschreiben. Das Wort dienen. Manchmal auch das Wort, das ist ein missverständliches Wort, aber es passt, radikal, also so voll und ganz. Oder das Wort kämpfen. Nebenbei, die Kampfmetapher, die liegt ihm Und manchmal treibt sie auch ihre seltsamen Blüten. Ich dachte, ich mache mal davon darauf aufmerksam. Habt ihr schon mal jemanden reden hören oder sagen hören, dass er an der Front stehe, obwohl er gerade von einer guten Sache redet, für die sie sich einsetzt? Also, was weiß ich, in Sachen Gerechtigkeit, da stehe ich an der Front. So, also auch mit christlichen Inhalten. Also ich finde, man könnte da bei der Wortwahl vielleicht hier und da ein bisschen nachdenken, was wir da eigentlich so genau sagen gerade. Aber gut. Um es zu würdigen, diese Sprache, das Bild der Auseinandersetzung, die ist dem Aktivisten tatsächlich nicht fern. Die beschreibt, wie er Glaube oft erlebt. Auseinandersetzung. Da klingen manche Worte dann tatsächlich manchmal fast militärisch. Also zum Beispiel eine Mission haben oder in einen Einsatz gehen. Ja, das würden wir im Militärischen auch so sagen. Oder das Bild des Feuers. Ja, es ist natürlich nur ein Bild, aber kürzlich habe ich irgendwas gelesen von Burning Church. Das ist auch sehr missverständlich. Aber wir hoffen, dass die Herzen entbrennen, ja, dass diese Menschen für Jesus brennen. Oh. Also, ihr versteht, wie das Wort gemeint ist, aber es hat so ein, ja. Also, was da einfach drin steckt, ist tatsächlich Feuer. Leidenschaft, das ist das letzte Wort, was hier noch hingehört. Leidenschaft, Herz, Gefühl. So. Leute, die das in einer sehr ausgeprägten Form so glauben und leben, die spalten meistens die Geister. Also niemand kann die Welt verändern, ohne dass er sich Feinde macht. Die Leute, die ich aufgezählt habe vorhin da aus der Bibel, die hatten alle Feinde. Denn sie konfrontieren meistens. Also, und das mag man nicht, wenn Leute mit etwas konfrontieren, was anders sein muss. Denn irgendwer profitiert meistens davon, dass es so ist. Letzte Woche habe ich irgendwo den Satz gehört, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ja, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. So, denn man eckt an. Die großen Aktivisten, Martin Luther, ob jetzt mit oder ohne King hinten dran, das wären beides so Typen, die eckten an. Oder der Kleine, die kleine Aktivistin in deiner Mini-Church, sage ich mal, die irgendwie an der Uni Flyer gegen Tierversuche verteilt. Ja, die ecken an. Die sind anstrengend, aber wir brauchen sie, die Aktivisten. Schauen wir auf die andere Seite, passiv. Ich habe hier nicht so, den einen habe ich Aktivist genannt, den anderen kann man natürlich jetzt nicht Passivist nennen oder so. Ich habe noch kein richtiges Wort für den gefunden. Nachher versuche ich eins, aber gut, wir lassen mal ihm ein Wort zu geben. Er oder sie verbindet jedenfalls mit Gottes Begegnung was ganz anderes. Wo der Aktivist handelt, um Gott zu erleben, da wird dieser Mensch ruhig, legt das Werkzeug aus der Hand und lauscht. Hört zu, mit dem Ohr nach oben gerichtet. Ich habe gedacht deswegen, auch wenn es ein bisschen einseitig ist, aber ich würde mal das Wort hören hier hinschreiben, als so ein zentraler Begriff bei dem Passiven. Hören. Wenn der Aktivist die Wahrheit sagen will, jemand muss sie sagen, dann will er sie hören. So. Die Bibel müsste eigentlich auch voll von denen sein. Jetzt habe ich gemerkt, die sind aber viel schwerer zu finden. Ich nehme an, das liegt daran, dass die Bibel ein Buch ist, das Geschichten erzählt. Und für Geschichten brauchst du natürlich Handlung. Und die Handlung kommt dann in der Geschichte leicht nach vorne. So. Die passiven Seiten der Protagonisten sind da oft nicht so sichtbar in den Texten. Ich habe aber natürlich ein bisschen was gefunden. Ich finde in diesem Mann hier, Samuel, da findet man einen solchen Menschen. Samuel, auch alttestamentlicher Prophet, der ist so das Weise gegenüber zu den ersten Königen dieses Landes, also zu Saul und zu später David, das Weise gegenüber. Das ist so der Gandalf neben Aragorn. Es wird erzählt, dass Samuel als kleiner Junge nachts hört, wie ihn eine Stimme ruft bei seinem Namen, Samuel. Und er braucht die Hilfe seines Mentors, um zu merken, hier ruft ihn kein Mensch, hier ruft ihn jemand von oben, Samuel. Zu einer Zeit passiert das, so wird gesagt, als kaum mehr jemand im Land einen lebendigen Kontakt nach oben hatte. Da hört ein Junge Gott seinen Namen rufen, Samuel. Und wenn man die Geschichte dann verfolgt, des erwachsenen Samuel, dann bleibt er, jedenfalls ist so dieser Eindruck, der ruhige Mann, der in den Turbulenzen der Regierungsgeschäfte dieser Könige das Ohr nach oben offen hält. Und hier und da oder sogar oft versucht, diese Alpha-Tiere irgendwie zu vor schnellem Handeln zurückzuhalten. Samuel. Man könnte, finde ich, auch David selber heranziehen, obwohl der natürlich auch voll auf die Aktivseite passt, ne? Also der Goliath-Bezwinger, der Bandenführer, der Eroberer, auch im Blick auf Frauen und auf Länder. Also der voll der aktive Typ. Aber es gibt in der Bibel Lieder, die Psalmen, und einige werden traditionell auf ihn zurückgeführt, auf David. Da lese ich mal eins vor. Da kommt dieser, für den ich noch keinen Namen habe, zum Ausdruck. Dieser nach oben Hörer. Ein Psalm Davids, Psalm 63, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, er meint den Tempel, ne? Um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. Der Psalm geht noch länger. Passiv. Im Bett wach liegen und über Gott nachdenken. Eigentlich mehr sich nach Gott sehnen. Eine Seele, die verdurstet, ne? Also Gott, nachdem man Hunger hat. So. David hatte sicher auch diese Seite, wie ich nehme an, viele dieser da drüben übrigens auch. Okay, aber es ist weniger eine Person, die so richtig für diese Seite steht im Alten Testament, finde ich, als vielmehr ein zentrales Element der jüdischen Spiritualität, das man hier nennen muss. Und das ist der Sabbat, das Sabbatgebot. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage sollst du ruhen, aktiv, passiv. Und das ist ganz zentral im Judentum. Das ist nicht so wie bei uns der Sonntag, wo man ein bisschen frei hat, sondern das ist göttlich verordnete Passivität. Pause, anhalten, nichts tun, regenerieren, die Seele weg vom Alltag drehen und nach oben ausrichten. Und das ist eigentlich großartig. Man hat später so ein Gesetz draus gemacht. Du musst das halten. Du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Aber eigentlich könnte man auch sagen, mach wenigstens einmal in der Woche frei vom Leistungsdenken. Einmal in der Woche. Lass es. Das kannst du im Prinzip von deinem sackfaulen Teenager lernen vielleicht. Also habe ich gedacht, der lümmelt auf dem Sofa und du denkst, und im Himmel wird applaudiert. Naja, also gut. Jedenfalls, an der Stelle hat er etwas verstanden. Du könntest ja dann von den 6 Tagen Arbeit auch mal, aber gut. 2 Beispiele jetzt noch aus dem Neuen Testament. Da ist wieder eine Frau. Jesus ist mit seinen Freunden bei 2 Schwestern zu Gast. Und die heißen Maria und Martha. Und die sitzen da alle jetzt so zusammen im Essbereich oder was und reden, und die Martha, die ist die Gastgeberin, die wirbelt hin und her zwischen Küche und Esszimmer so, und also sorry jetzt wegen dieses stereotypen patriarchalen Dings hier, aber ist jetzt hier in der Story so. Und dann beschwert sie sich, die Martha, über ihre kleine Schwester, die sitzt nämlich nur da, so teenagermäßig, und tut nichts, hört einfach nur zu, schnabuliert ab und zu von den leckeren Pizzaschnecken, die Martha gemacht hat. Martha ärgert sich über die Passivität ihrer kleinen Schwester, und Jesus antwortet dann: Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Passiv. Diese Frau, diese Maria hat verstanden, manchmal ist es wichtiger, 100-mal wichtiger, still zu sitzen und zuzuhören, als zu kochen und hin und her zu rennen. Letztes Beispiel im Neuen Testament. Natürlich wieder Jesus, anderes Bild. Ich finde das, es ist eigentlich, das tut mal ganz gut, sich vorzustellen, so könnte Jesus schon auch ausgesehen haben, ne? Nicht nur so, wie wir denn uns so vorstellen. Naja, aber Jesus gehört natürlich auch auf diese Seite, nicht nur auf die aktive Seite. Natürlich sind die Evangelien voll von Berichten, wo er was getan hat, das haben wir ja schon gehabt. Aber in Markus 1 steht auch: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon Petrus und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Also da draußen ist richtig die Arbeit, und der ist irgendwo. Und der sagt dann auch nur: Wir gehen gar nicht zurück, wir gehen jetzt woanders hin. So, also Simon Petrus, der Aktivist, fordert den Sohn Gottes zu mehr Aktivität auf. Aber der hat sich zurückgezogen, um Gott im Nichtstun zu treffen. So, wie nennen wir diesen Typen jetzt? Ich habe gedacht, man könnte vielleicht sagen Liebhaber Gottes, wenn man da drin jetzt nicht hört, dass der andere das nicht sei. Ja, aber So, es gibt im Mittelalter, oder im Mittelalter wurde dann dieser Begriff geprägt des Mystikers. Der würde schon irgendwie so passen. Der sich so zurückzieht und Gott im Inneren, im Innerlichen sucht, so. Stundenlang in der Stille, im Nichtstun, im Passivsein, im Meditieren. Diese Mystiker, die haben, beschreiben oft, also die christlichen Mystiker, als das, was sie dann da erleben, als Eintauchen in die Liebe Gottes, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Aber ich tauche in die Liebe Gottes ein. So. Und Meditation ist ein Zugangsweg, aber es ist da mehr, weniger das zu sich selber und die innere Mitte finden, sondern als mehr zu Gott finden, möglicherweise in sich selber. Menschen also, die Gott vor allem in der Intimität mit Gott erleben. Intimität. Wenn hier drüben stand Konfrontation, dann könnte man hier sagen Intimität. Okay, für die das Finden der inneren Ruhe ein Kennzeichen der Anwesenheit Gottes ist. Und wenn die ihren Glauben beschreiben, dann nutzen die solche Worte. Beziehung, Anbeten, Zeit, Nähe. Jetzt habe ich den Aktivisten vorhin so ein bisschen kritisiert für seine militärische Sprache. Das kann man bei dem hier auch tun. Also, hier gibt es einen gewissen Hang zur erotischen Sprache. Logischerweise, ja, dass Gott als mein Freund, das ist jetzt noch nicht so erotisch, ja, aber liebster Jesus. Oder Gott hat mich berührt. So, also das Hohelied im Alten Testament ist ein Lied über Erotik und Sex, aber die Mystiker haben es schwupps mal für sich vereinnahmt und gesagt, ja, das beschreibt aber auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Achte mal auf die Texte mancher Anbetungslieder. Manche klingen fast ein bisschen schwül. Also eins, das singen wir allerdings hier, glaube ich, nie. Aber Jesus, entführe mich, ich strecke mich aus nach dir, berühre mich. Also wenn das nicht erotisch ist. Ja, so, also für den Mystiker passt das aber. Das passt. Das sind richtige Begriffe. Weil er sich gerne von Gott lieben lässt. So. Also, ich habe am Anfang gesagt, diese beiden sind Brüder. Die gehören zusammen. Wir sollten die nicht auseinanderreißen, auch in uns selbst nicht. Wir brauchen so eine Aktiv-Passiv-Balance. Die Benediktiner würden sagen, ora et labora, bete und arbeite. Beides. Darum jetzt zum Schluss nochmal kurz ein bisschen die Stärken und die Gefährdung dieser beiden Typen. Die will ich nochmal betonen. Die Gefährdungen sind immer da, würde ich fast sagen, wo sie die andere Seite ganz ausblenden bei sich. Also, wir brauchen Christen oder überhaupt Menschen, die etwas tun, aktiv, die sich leidenschaftlich für Veränderung einsetzen. Und das hier ist wirklich stark an denen, sie initiieren Veränderung. Sie initiieren Veränderung. Die ruhen nicht, bis sich was ändert. Die sagen, so kann das nicht weitergehen. Und dann stehen sie tatsächlich auf und sorgen dafür, dass es so nicht weitergeht. Keine Gesellschaft, keine NGO, keine Kirche, keine Familie kann leben ohne die, die sagen, lass uns jetzt mal das tun. Danke euch, wenn ihr solche Leute seid oder wenn ihr was getan habt, aber wir haben es nicht bemerkt oder nicht gewürdigt. Danke, wenn du ein initiativer Typ bist. Die Gefährdung, wenn dir die andere Seite da völlig abgeht, die liegt offensichtlich in dieser Sache, in der Selbstüberschätzung und dem Burnout, der daraus entstehen kann. Da kannst du dich also fragen, kannst du das noch? Nichts tun, bevor alles getan ist. Nichts tun, obwohl noch nicht alles getan ist. Kannst du das noch? Die Gefährdung, auf die ich aber noch stärker eingehen möchte, das ist die, wenn er nicht kann, was der andere kann, nämlich zuhören. Mir scheint, es gibt Leute, die sind taub. Die kämpfen leidenschaftlich, aber sie hören nicht mehr denen zu, die ihnen zu sagen versuchen, dass sie für die falsche Sache kämpfen. Das ist fatal. Also Elia ist, also ich würde sagen, er ist fast ein Beispiel dafür. Also er lässt in seinem Kampf da ja nicht nur regnen, er lässt auch Feuer vom Himmel fallen und bringt dann die ganzen Priester, seine Gegner bringt er dann mal alle um da. So. Und dann brennt er aus, tatsächlich Burnout, und dann hat er in einer einsamen Höhle sitzend eine Gottesbegegnung. Und da donnert es erst, Gott war nicht da drin. Und dann fällt Feuer vom Himmel, zweites Mal. Da kennt er ja eigentlich, ne? Und dann, Gott war nicht in dem Feuer. Steht einfach mal so da, Gott war da nicht drin. Man kann etwas für göttliches Handeln halten und gar nicht merken, dass er da nicht drin ist. Und dann kommt ein leiser, warmer Wind und Säuseln und da merkt er, hier ist jetzt Gott mir nahe. Also, man sagt, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Aber es ist leider auch wahr, dass es nicht weit ist vom Aktivisten zum Fundamentalisten. Nur weil dir viele widersprechen, heißt das ja nicht, dass du recht hast. Ne? Nur weil du gerade auf deinem Pferd davon galoppieren musst. So, also die Gefahr ist, dass der Aktivist nicht mehr zuhört. Gott nicht mehr zuhört, Menschen nicht mehr zuhört, die ihm versuchen zu sagen, hey, halt an, denk nach und kehr um. Und ein Tipp, der als Maßstab dienen könnte, um zu überlegen, sag mal, für was setze ich mich eigentlich ein, ist das, geht das in eine gute oder eine schädliche Richtung? Das ist die Frage nach der Motivation. Wenn dein Handeln mit Gottes Handeln übereinstimmen soll, wenn du willst tun, was Gott tut, okay, dann kann man nach Gottes Motivation fragen. Und man landet in den biblischen Texten, aufs Ganze gesehen, immer wieder bei einem Wort, was Gottes Motivation ist, und das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Also wenn du leidenschaftlich kämpfst, wenn das dein Zugang ist, ist deine Motivation Barmherzigkeit. Ich glaube, diese Frage kann man sich mal stellen. Ist es Barmherzigkeit? Wenn nicht, dann halt vielleicht mal an und hör hin. Okay. Warum brauchen wir die Mystiker? Die sitzen ja irgendwo und beten oder was. Brauchen wir die? Das Passive, ich finde, in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, brauchen wir natürlich die Aktiven, die was ändern wollen. Aber wir brauchen die hier genauso dringend. Wir brauchen die, die das Credo der Leistungsgesellschaft durchbrechen. Das empfinde ich hier als sehr stark. Das ist keine kleine Sache in unserer Zeit. Der Passive verkörpert vielleicht den Kern des Evangeliums, nämlich Gnade. Du bist geliebt, einfach weil du da bist. Ohne, dass du was tust und dir das verdienst. Der passive Mensch hat verstanden, Gott mag mich. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin nicht sein Knecht. Jesus hat das mal so gesagt. Ich nenne euch Freunde, nicht Knechte. Ne? Also das ist ein Mensch, der gelernt hat, Gott ist mir gnädig, unabhängig von meiner Leistung. Das ist keine kleine Sache. Und solche Menschen, die in Gott zur Ruhe kommen, die einen Rhythmus finden, und ich meine durchaus einen Gebetsrhythmus, also die regelmäßig dieses Wesen Gottes, der liebt mich einfach so, in sich aufnehmen, die sind für andere wie so eine Insel im Durcheinander des Lebens. Solche Leute sind oftmals wie Magneten auf andere. Für die Gestressten und die Unruhigen und die Sorgenvollen. Die werden fast automatisch von dieser Ruhe angezogen, die manchmal einfach nur zuhört. Und man merkt irgendwie, da ist was Heilsames in deren Nähe. So. Also wir brauchen die Zuhörer. Wir brauchen die, denen Gottes Flüstern lauter im Ohr ist als das Geschrei von der Welt. Wir brauchen die, die lieben können, ohne zu bewerten. In deren Nähe man also so leicht Gnade finden kann. Danke, wenn du so jemand für andere bist, denn du wirst wahrscheinlich noch viel öfter übersehen. Was ist deine Gefährdung? Bisschen blöd, dass ich heute jedes Mal mit der Gefährdung aufhöre, aber kann ich jetzt nicht ändern. Also, was ist deine Gefährdung? Also jedenfalls, vielleicht bei vielen überhaupt nicht, ne? Genau wie das hier drüben auch gar nicht so sein muss, aber es kann sein. Natürlich diese Weltabgeschiedenheit. Ne? Also man denkt ja hier gleich an so irgendwelche Mönche oder so. Ja. Und in die kann man sich, die ist auch gut, die braucht man vielleicht auch, aber in die kann man sich natürlich auch flüchten. Die Teilnahmslosigkeit könnte daraus werden. Die Geringschätzung des Alltäglichen. Ja, also dieses Profane hier bügeln. Also ich habe hier gerade Kontakt mit Gott. So, also ich, und dann kann daraus werden, ich brauche eigentlich nur noch Gott. Ja. Wo fahren wir nächstes Mal in Urlaub? Ich frage mal Gott. Ja, aber also ich brauche eigentlich für Erkenntnis oder so brauche ich auch nur noch, ich brauche immer Gott für alles. Aber ich verstehe, was ich meine. Ich ziehe mich so aus den alltäglichen Entscheidungen lieber so ein bisschen raus. So. Weise wird man aber nicht, wenn man nur betet und nie arbeitet. Ora und et labora. Weise wird man auch nicht, wenn man nur auf Gott hört und nie auf Menschen. Die haben schon auch was zu sagen. Durch manche redet Gott sogar. Weise wird man nicht, wenn man immer nur auf Gottes Führung wartet, aber nie etwas ausprobiert. So, das ist das eine. Und die Gefährdung beim Passiven ist noch was anderes. Oder sie hängt vielleicht damit zusammen. Das ist ein hartes Wort, aber ich habe gedacht, ja, ich sag's mal. Einfach, weil hier drüben hatte ich Hören und hier die Taubheit. Ne? Also hier hatte ich Handeln. Dann haben wir hier noch die Faulheit. Das ist jetzt ein bisschen karikiert. Aber natürlich kann es sein, dass man Stunden in der Liebe Gottes badet und die anderen arbeiten lässt. So, das kann auch Formen nehmen, die manchmal ein bisschen asozial sind. Also, jetzt nicht so ganz übertrieben beschrieben, ja, dass der Rückzug eigentlich auch ein bisschen das Bequeme ist. So, sich nicht dem stellen zu müssen, was da draußen getan werden müsste. Okay, die Reihe ist sehr plakativ. Jedes Mal, wenn ich einen Predigt vorbereite, denke ich das. Ich betone nochmal, ich glaube, das sind zwei Brüder, die wir nicht trennen sollten. Du findest sie beide in dir. Wie letztes Mal zum Schluss die Frage, auf welche Seite tendierst du? Und noch wichtiger, was könntest du von genau der anderen Seite lernen? Denn das ist ja das Spannende. Wir singen jetzt noch zusammen ein Lied. Und wenn du auf die passive Seite gehört, darfst du sogar einfach nur zuhören. Und danach nenne ich diese Frage nochmal. Wir haben eine Minute zu reflektieren. Und dann schließe ich mit einem Text ab.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.